Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, unser Erlöser, unser Heiland, Retter Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, über 200 Jahre alt ist das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht, und doch ist es bekannt und beliebt wie kein zweites. Bei vielen weckt es Kindheitserinnerungen. Und auch bei uns gibt es ja so eine Tradition, anscheinend gibt es auch in mehreren Kirchen, habe ich jetzt erfahren, mehreren Gemeinden, Heiligabend am Ende der Christfest, der 17 Uhr Gottesdienst, immer am Ende vom Gottesdienst, dann wird das Licht gedimmt, dann ist fast dunkel und dann wird gesungen, Stille Nacht, Heilige Nacht. Und dann sagen viele, jetzt ist Weihnachten. Manchmal ist es ganz hilfreich, wenn man einen Blick wirft auf die Geschichte eines Liedes, um da zu verstehen, was steckt da eigentlich hinter diesen Zeilen. Und dieses Lied, es erklang in der Christmette des Jahres 1818 das erste Mal in Oberndorf bei Salzburg, Stille Nacht, Heilige Nacht. Heute, wie gesagt, das bekannteste, beliebteste, zumindest sicherlich das populärste Weihnachtslied, ursprünglich als Kirchenlied natürlich konzipiert, hat es mittlerweile quasi den Status wie ein Volkslied. In über 300 Sprachen übersetzt und in einer Umfrage in den USA, da gab die Umfrage, dass die meisten Amerikaner Silent Night für ein amerikanisches Lied halten. Eigentlich ist der Text ja noch zwei Jahre älter, denn der junge Priester Joseph Moore hat ihn bereits 1816 geschrieben, da war er 24 Jahre alt. Moore war ein außergewöhnlicher junger Mann, er ist aufgewachsen in Salzburg, er war Sohn einer ledigen Mutter. Der Vater ist aus der Armee desertiert und spurlos verschwunden. Und das war in der damaligen Zeit eine riesige Schande in der Familie. Der Vater ist geflohen, desertiert. Und als dann der Joseph Moore dann getauft werden sollte, da hat man einen Paten gesucht. Und es wollte niemand Pate werden von so einem Kind, von einem, der von der Armee desertiert. Und der Einzige, der dann bereit war, das war der Henker von Salzburg. Pate, der Henker von Salzburg. Wunderbarer Start ins Leben. Aber Joseph Moore hatte viele Talente. Und das hat bald der örtliche Domvikar, hat das entdeckt, hat gemerkt, da steckt Potenzial in diesem Jungen. Und dann hat er eben dem kleinen Joseph ermöglicht, dass er zunächst ins Gymnasium ging und anschließend Philosophie studieren konnte. Und dann hat sich Josef entschlossen, ich möchte Priester werden, katholischer Priester werden. Er ging ins Priesterseminar und hat dann die erste Stelle angetreten als Hilfspriester in der Gemeinde Maria Pfarr. Und das war 1816 eine ganz, ganz, ganz schwierige Zeit. Überall hat man noch die Folgen verspürt vom napoleonischen Krieg. Salzburg fiel an Österreich, verlor ein Viertel der Bevölkerung. Und dann war da ein Sommer, der gar kein Sommer war, denn es gab in Indonesien einen riesigen Vulkanausbruch und der hat das ganze Weltklima durcheinander gebracht. Die Temperaturen sind gefallen, es gab verheerende Unwetter, es gab in großen Teilen auch in Europa Ernteausfälle, die Lebensmittelpreise haben sich teilweise verdreifacht und die Folge war Hunger, war Armut für einen großen Teil in der Bevölkerung. Und das waren die Menschen, die da in der Christmette saßen, dann 1818, die dieses Lied damals hörten, arme Leute. Und zwar richtig arme Leute, bettelarm, bitterarm, verzweifelt arm. Was viele nicht wissen, ist, dass dieses Lied, Stille Nacht, Heilige Nacht, dass das ursprünglich sechs Strophen hatte. Wir kennen heute ja nur die drei, die auch im Gesangbuch stehen, denn der Hamburger Diakoniegründer Johann Hinrich Wiechern, der hat die ersten zwei Strophen hat er für sein Liederbuch, für seine Kinder da im Wiechernhaus, hat er da die ersten zwei Strophen genommen Und dann hat er noch die sechste Strophe genommen und hat die Reihenfolge noch ein bisschen umgedreht. Und dann hat er die anderen Verse weggelassen. Und diese Version, das ist die, die sich dann durchgesetzt hat, die wir auch heute im Gesangbuch haben und die wir kennen. Die ursprünglichen sechs Strophen, das waren Strophen gegen die Verzweiflung. Strophen in einer wirklich chaotischen, hoffnungslosen Zeit. Verse, wo gesprochen wird, wir hoffen auf unseren Retter und auf den Bruder Jesus, der unsere Welt doch bewahren möge noch vor Schlimmeren. In einer finsteren Nacht haben sie gesungen von dieser anderen, von dieser heiligen Nacht. Sie haben gesungen von der rettenden Stunde in einer Zeit, wo kein Retter sichtbar war, menschlich gesehen. In Zeiten großen Unheils sangen sie vom Heil der Welt, von Jesus, der die Völker umschließt, von Verschonung, von Gnade. Es war ein Trostlied für seine arme Gemeinde, aber sicherlich auch für seine eigene Seele. Und dann wird ein Jahr später, wird dieser Mohr nach Oberndorf versetzt, eine kleine Gemeinde, 20 Kilometer nördlich von Salzburg. Und dort freundet er sich an mit dem Dorfschullehrer Franz Xaver Gruber. Auch der noch jung, verdient sich als Organist in der Gemeinde ein bisschen Geld dazu. Und dann passiert es. Dann passiert etwas, und zwar, es soll alles mit einer Maus begonnen haben, sagt man. Ob stimmt, weiß man nicht. Aber das passt irgendwie, dass es mit einer Kirchenmaus begonnen hat. Also diese Maus soll angeblich in dieser kleinen Kirche von Oberndorf im Salzburger Land, die soll den Blasebalg der Orgel angeknabbert haben. Aber das heißt, ohne Blasebalg keine Töne aus der Orgel. Die Orgel war also quasi futsch. Und das kurz vor Weihnachten. Und in der Not soll darum der Priester Josef Mohr und dann der Organist Franz Xaver Gruber ein Lied geschrieben haben, ein Lied eigentlich für zwei, für Tenor und für Bass mit Gitarrenbegleitung, weil ja die Orgel nicht funktioniert hat. Und dann haben Pfarrer Mohr und der Lehrer Gruber am Ende der Christmette, die beiden haben gesungen, Stille Nacht, Heilige Nacht, begleitet mit der Gitarre. Und damit war das Lied geboren. Und jetzt singen wir die erste Strophe, nicht mit Gitarre, sondern zum Glück die Orgel funktioniert. Josef Mohr ist bereits mit 56 Jahren gestorben. Er hat es nicht mehr erlebt, mit welchem Erfolg sein Lied sich quasi verbreitet, zunächst in Europa und dann in der ganzen Welt. Das Lied, der absolute Nummer 1-Hit der Weihnachtslieder, wir haben es vorhin gehört, im Ersten Weltkrieg 1914, da wird der Krieg unterbrochen und man singt, Feinde singen gemeinsam auf dem Schlachtfeld, Stille Nacht, Heilige Nacht. Bing Crosby hat es gesungen. Elvis Presley hat es gesungen. Johnny Cash hat es gesungen. Natürlich auch Helene Fischer mit 100 Streichern. Papst Franziskus nannte dieses Lied sein Lieblingslied und die UNESCO hat Stille Nacht 2011 zum Weltkulturerbe erklärt. Es wird geliebt, es wird gehört, es gehört zu Weihnachten, so wie Tannenbaum, wie Krippe und Christstollen. Ja, es wird geliebt und es wird gehasst. Schon von Anfang an, es hieß, der Inhalt, der Text sei dünn, der sei oberflächlich, die Melodie sei süßlich, sie tropfe wie Schokoladensoße aus dem Lautsprecher. Es sei sentimental, geschmacklos. Manche haben gesagt, es sei ein Schmalzküchlein aus dem Salzburger Land. Es gibt in der Zwischenzeit sogar Stille Nacht Bier, ein Stille Nacht Museum und sogar eine Stille Nacht Gesellschaft. Man hat sich an diesem Lied abgearbeitet, man hat es kritisiert, man hat es abgewertet, aber man hat es nicht kaputt gekriegt. Warum? Vielleicht, weil es berührt, weil es in die Seele dringt, weil es tröstet, weil es nachdenklich macht, weil es von einem Kind spricht, das ein ähnliches Schicksal hat. Besungen, aber missverstanden, verharmlost, verkitscht, zum Christkindlein degradiert, aber nicht kaputt zu kriegen. Ja, weil es ein Jesuslied ist. Und weil dieses Kind in der Krippe einfach immer wieder fasziniert, weil es irgendwie tröstet, Hoffnung gibt, wenn es nichts mehr zu hoffen gibt, Zuversicht, dass die Not nicht das letzte Wort hat. Dieses Lied, es lenkt den Blick auf einen Gott, der zu denen kommt, die ihn wirklich brauchen, die ihn wirklich nötig haben, dass er ganz klein wird, ein kleines Baby, dass er kommt aus seiner Herrlichkeit, aus dem Himmel, aus der Kraft und Macht und dass er kommt in diese arme, elende, kranke, kaputte, friedlose Welt. Der kommt in die Welt, der Retter. Nicht irgendein Kind, sondern der Retter der Welt, der Friedefürst. Und im zweiten Vers greift dann das Lied diese Szene auf den Feldern bei den Hirten, die im Dunkel hocken am Lagerfeuer. Und dann kommt diese Botschaft, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Da kommt etwas Licht hinein ins Dunkel. Eine Botschaft, die das verändert. Für ein paar Stunden auf den Feldern Bethlehems Friede auf Erden. So wie 1914 dort in den Schützengräben. Nur für ein paar Stunden, aber immerhin. Und das Wichtige ist, dort auch in der biblischen Geschichte, dieser Ruf, der ertönt ja nicht bei romantischer Lagerfeueridylle. Ja, das sind nicht Jungscharzeltlager, sondern das war eine ganz raue Geschichte. Eine Welt auch unterdrückt von den Römern, Terror, Tyrannei, Armut, Krankheit. Und die Menschen haben sich gesehen, wann kommt endlich Friede, wann kommt endlich Hilfe, wann kommt endlich Rettung. Und jetzt wollen wir den zweiten Vers singen und vielleicht schaffen wir es auch, diesen Ruf der Engel, Halleluja, und Christ, der Retter ist da, mal richtig kräftig, mal richtig laut erschallen zu lassen. Wir singen die zweite Strophe. Holder Knabe im lockigen Haar, Gottes Sohn, oh wie lacht Liebe aus deinem göttlichen Mund. Das klingt für viele ein bisschen flach, ein bisschen kitschig, aber so ein lachendes Jesuskind hat ja auch was. Wenn wir Kleinkinder erleben, wie die so kichern und klucksen, sich scheinbar aus irgendeinem völlig unbedeutenden Grund amüsieren und fröhlich sind, da kann man ja schon neidisch werden. Weil wir merken als Erwachsene, diese Leichtigkeit, die ist uns verloren gegangen. Wir merken, es ist nicht einfach alles einfach und lustig, wie Kinder sich das vorstellen. Wir haben Verantwortung, wir haben Lasten. Wir kennen auch die Kehrseite von den schönen Dingen. Wir machen uns den Kopf um die Zukunft und manchmal steckt uns auch noch die Vergangenheit im Genick. Kann es sein, dass Jesus aber auch in späteren Jahren noch etwas von dieser unbeschwerten Ausstrahlung dieses strahlenden Kindes in der Krippe hat? dass Jesus sich einfach fallen lassen konnte in die Arme des himmlischen Vaters. Matthäus 5 sagt er, sorgt euch nicht um euer Leben. Was ihr essen und trinken werdet, ist nicht das Leben mehr als Nahrung und der Leib mehr als Kleidung? Seht doch die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Oder ich denke an eine andere Stelle, wo berichtet wird, dass eines Tages kommen ehrenwerte Männer und die haben eine Frau erwischt beim Ehebruch. Und dann wollen sie die Steinigung vorbereiten, aber vorher noch, Jesus soll auch noch seine Meinung dazu geben. Aber Jesus schaut sie gar nicht an, der sitzt da auf dem Boden, kniet da nieder, malt irgendwas in den Sand auf dem Boden in aller Seelenruhe und sagt, was wollt ihr denn eigentlich von mir? Ihr ehrenwerte Gesellschaft, was kommt ihr da so aufgeblasen, selbstgerecht daher? Habt ihr nicht selber genug Dreck am Stecken? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als zu verurteilen und zu verdammen? Und dann wird erzählt, als sich dann nach und nach alle verkrümeln, als Jesus gesagt hat, der völlig die weiße Weste hat, der nie was gemacht hat, der wirft den ersten Stein. Und dann sind sie alle gegangen. Und dann, als alle weg sind, richtet sich Jesus auf und fragt diese Frau, hat dich keiner verurteilt? Und dann sagt sie nein. Und dann sagt Jesus zu ihr, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin, aber sündige jetzt nicht mehr. Und liebe Gemeinde, dieser Frau hat die rettende Stund geschlagen, als sie Jesus begegnet ist. Jesus hat sie nicht verdammt. Das hat er nämlich schon tun können, weil er schon gewusst hat, ich werde auch für diese Frau am Kreuz sterben, für ihre Schuld. Und wo wir Jesus begegnen, da schlägt auch uns die rettende Stund. Da, wo wir meinen, ich muss alles 100% richtig machen. Wenn wir vielleicht meinen, wenn nicht alles so funktioniert, auch in der Vorbereitung auf Weihnachten, wie man es sich gewünscht hat, wenn wir vielleicht versuchen, uns alles zurechtzulegen, zu erklären, auch mit Gott und mit dieser Welt, und es passt alles nicht so zusammen, und wo wir uns selber viel zu wichtig nehmen, dabei ist das Entscheidende an Weihnachten, dass Jesus, dass Gott Mensch wird. Holder Knabe im lockigen Haar. Er kommt aus der Komfortzone, aus der komfortablen Welt des Himmels in die unbequeme, gefährliche Welt, in die unbequeme Holzkiste aus Liebe zu uns. Gott wird Mensch. So sagen wir Christen, das ist das Wichtigste an Weihnachten. Gott wird Mensch. Wir freuen uns natürlich, klar, auch an den Geschenken. Wir freuen uns an dem Stollen, an den Lebkuchen, den Plätzchen. Aber das Entscheidende ist, Gott wurde Mensch. Nun kann man sagen, okay, was soll das aber? Wie bitte, was habe ich davon, dass da vor 2000 Jahren mal jemand menschliche Gestalt angenommen hat? Ein kleiner jüdischer Junge aus Nazareth in Galiläa, was hat das mit mir zu tun? Und jetzt kommt die Zumutung, die der Theologe Dietrich Bonhoeffer mal so beschreibt. Er hat gesagt, Gott hat nicht einfach einen Menschen angenommen, also menschliche Gestalt, Haut, Knochen, Blut und Hirn, sondern Gott hat die ganze Menschheit angenommen. Nicht ein einzelnes Schicksal, sondern alle. Alle. Er kommt nicht nur für einen oder weniges, er kommt für alle. Er nimmt die ganze Menschheit an, er nimmt uns an. Und das, was wir da singen und betrachten, was nach unserem Staunen ruft, ist nicht weniger als das, Jesus trägt mich und dich. Er nimmt uns an, er nimmt sie, er nimmt dich, er nimmt mich an. Er trägt das, was uns Mühe macht. Und er sagt, lass dir doch helfen. Er trägt da, wo wir versagt haben. Und er sagt, dir wird verziehen, dir wird vergeben, ohne Wenn und Aber. Er trägt, wovor wir Angst haben. Und er sagt, ich werde dich auch dadurch bringen. Und er trägt unsere Ängstlichkeit, Gebrechlichkeit, Sterblichkeit und sagt, das ist nicht das Ende. Ich habe Leben, das der Tod nicht vernichten kann. Er nimmt die Menschheit an, er nimmt uns alle an, dich und mich und sie. Und das ist das Entscheidende. Wir sind angenommen. Wir sind nicht abgelehnt, nicht verachtet, nicht verworfen, nicht verurteilt. Wir sind angenommen. Und nichts anderes ist deswegen wichtiger, als dass wir hinschauen an die Krippe, an das Jesuskind. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie lacht, lieb aus göttlichem Mund, da uns schlägt die rettende Stund. Das ist die Liebe Gottes zu jedem Einzelnen von uns. Das gilt für Sie, für dich, für mich. Wir sind nicht länger allein in einer kalten, dunklen, gefährlichen Welt, nicht mehr übersehen, belanglos, unbedeutend, nicht länger dem Sterben entgegentrudeln, todesverfallen, nicht länger das Ergebnis von falschen Entscheidungen, hoffnungslos dem ausgeliefert, was daraus wurde, wenn wir falsch abgebogen sind. Nein, wir sind angenommen, wir sind geliebt, getragen, für Besseres bestimmt. Und jetzt singen wir die Strophe 3. Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit, da erklingt fast überall Stille Nacht, Heilige Nacht. Keine Weihnachtsshow, ohne dass Stille Nacht nicht mindestens zweimal vorkommt, vielleicht einmal festlich, so wie man es kennt, und dann vielleicht einmal irgendwie gerappt oder als Gospel oder Reggae oder sonst was. Und das heißt dann auch, so ein adventlicher Fernsehabend kann dann heißen viermal Stille Nacht. Wenn man am Wochenende einkauft, also real einkauft, jetzt meine ich nicht im Online, sondern real, dann hat man wahrscheinlich auch mindestens viermal Last Christmas I gave you my heart gehört. Weihnachten lebt von der Wiederholung. Wir feiern ja im Grunde jedes Jahr immer wieder das Gleiche. Aber das Interessante ist doch, klar, es gibt natürlich ein paar so Weihnachtshasser, die dann sagen, ich fliehe da, ich will nichts zu tun, aber das ist die Minderheit. Obwohl sich das immer wiederholt, trotzdem hängt das den meisten nicht zum Hals raus. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen, so hat Paul Gerhardt gedichtet in seinem Lied, ich stehe an deiner Krippen hier. Ja, man kann sich an Weihnachten eigentlich gar nicht satt sehen. Irgendwann kann man keine Lebkuchen mehr riechen. Irgendwann will man keine blinkenden Lichterketten mehr sehen. Irgendwann kein Jingle Bells, kein I'm Dreaming of a White Christmas hören. Aber was ich hören will, das ist doch, dass Gott mich liebt. Und dass Jesus für mich, für uns auf die Welt gekommen ist. Dass er zu mir, zu uns kommt. Dass er unsere Menschheit angenommen hat, unser Leben, obwohl er weiß, wie er. Und das kann man doch nicht oft genug hören. Das ist die Botschaft von Stille Nacht. Wer das Kind in der Krippe anschaut, der schaut da schon Gott ins Herz. Und dann schaut das Kind in unser Gesicht und sagt, schau mal, das ist auch für dich. Auch für dich, egal was war. Egal wo du herkommst. Ob du fromm warst oder ganz fern von allem, auch für dich. Du bist angenommen, du bist geliebt, getragen. Und das Kind, das uns anschaut, wartet auf nichts anderes, dass wir dann, wie die Hirten, wie die Könige, wie die Weisen sagen, ja, ich beuge mich von dir, ich bete dich an. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du auch für mich in diese Welt gekommen bist. Danke, dass du auch für mich dann diesen Weg gegangen bist nachher, diesen Weg ans Kreuz, für meine Schuld. Danke, dass du den Weg weitergegangen bist, bis Ostern, den Tod zu besiegen. Und wenn wir das erkennen und wenn wir das in unser Leben hineinlassen, aufnehmen, dann ist eine stille, heilige Nacht. Und zwar eine stille, heilige Nacht, die unser ganzes Leben verändert.